ARD.
Es ist der 4. Januar 2021. Mois veröffentlicht ein Video auf YouTube. Wie fast jeden Tag, seit knapp 4 Jahren. Es trägt den Titel: Deutschrap ist jetzt wirklich fresher denn je. Er hat gar nichts gemacht.
So wie ich das mitbekommen habe, waren fast alle dagegen, dass er das macht. Also das war dann schon so, du bist irre. Also was soll das überhaupt? Also was machen wir hier überhaupt?
Mois aus irgendeinem Grund fand das eine super geile Idee und wird natürlich das für sein tschetschenisches Volk dann machen.
Irgendwelche Menschen raten allem dazu, dieses Video zu machen. Und ich sage zu ihm, mach es nicht. Mach es nicht.
Mois wird sich nicht von seinem Plan abbringen lassen. Das Video geht online. Und dieses Video ist vielleicht der größte Fehler überhaupt, den Mois bis dahin gemacht hat.
Es ist ein Video, unsere Kinder werden darüber reden, Digga.
Ich bin Sally und ihr hört Der Absturz von Mois. Eine Story von
Bank produziert
mit Fritz vom RBB. Das hier ist Folge 2. Wir spulen noch mal ein bisschen zurück. Gut 1,5 Jahre. Da sitzt Mois hinter einem großen Schreibtisch aus dunklem Holz. An der Wand hinter ihm hängt der Spielplan der Bundesliga-Saison 2018-2019 und ein großes Banner. Daraus sind 2 Boxhandschuhe zu sehen und der Aufdruck Hallo Salam Cologne. Neben Mois sitzt Rata, erfolgreicher Rapper und Chef des Labels Alles oder Nix. Die deutsche Rap-Szene interessiert sich zu der Zeit gefühlt nur für ein Thema. Hat Rata Klicks gekauft? Der öffentlich-rechtliche YouTube-Kanal Y-Kollektiv hatte gerade eine Doku veröffentlicht, die zeigt, wie Verkaufszahlen manipuliert werden können.
Das ist Kai. Sein Business ist das Rap-Game. Wenn er Kohle bekommt, werden aus unbekannten Rappern Stars.
Auch wenn sie es nicht wissen, aber ihre Manager wissen es.
Mois will das Mysterium aufklären. Und er hat Fragen mitgebracht.
In dieser Doku wurde explizit niemand genannt. Wieso fühlst du dich dann angesprochen?
In dieser Doku wird niemand direkt angesprochen, aber indirekt werden Serral Mero und Mero, welche beide meine Künstler sind, angesprochen. Also bin ich dann doch der Mensch, der da durch die Blume angesprochen wird.
Was an den Klickkäufen wirklich dran ist, ist die eine Sache. Krass ist aber, Khatars Statements zu den Vorwürfen kommt nicht als PR-Mitteilung oder Pressekonferenz, sondern in einem Interview mit Mois. Also als wäre Mois so eine Art Richter, der echte Stars zur Rede stellt. Innerhalb von nur 2 Jahren ist Mois von einer YouTube-Randerscheinung irgendwo in Österreich zu einer echten Instanz der Deutschrap-Szene geworden. Mit 1 Million Abonnenten. Und dann kommt die Pandemie.
Das Coronavirus verbreitet sich in Deutschland immer schneller. Bund und Länder schränken das öffentliche Leben in Deutschland weiter drastisch ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.
In den Nachrichten gibt es gefühlt kaum noch ein anderes Thema. Die Straßen sind leer, die Clubs zu und mehr Menschen suchen ihre Abendunterhaltung im Internet. In der Zeit verdoppeln sich die Zuschauerzahlen auf der Livestream-Plattform Twitch weltweit. Und auch Mois und der Keller, also seine Crew mit Maestro, Sinanji und Manuelsen, die sind ständig live auf YouTube und Twitch.
Ich fühle mich zurzeit dazu verpflichtet, euch Unterhaltung zu bieten, weil ihr einfach nichts zu tun habt, außer zu Hause zu sitzen.
Wenn Mois mit seinen Jungs im Livestream neue Songs bewertet, schauen krass viele Leute zu.
30.000 Zuschauer.
Wir sind 30.000 Zuschauer, Leute.
Und die kommen jetzt richtig nah ran an Mois und seine Freunde. Die Community wächst und wächst und bekommt den Namen Keller Army.
Wir sind so an einem Zeitpunkt, wo alles wirklich gut läuft. Egal, was ihr macht, ihr seid am Start.
Wer sich in diesen Jahren online in der Deutschrap-Bubble bewegt, kommt um die Keller Army kaum herum. Mois lässt seine Follower mitentscheiden. Zum Beispiel, auf welche Videos der Keller reactet und ob er seinen Bart wachsen lassen soll. Mois und die Keller Army wachsen eng zusammen.
Weil es meine Verpflichtung ist, euch mein Versprechen zu halten, dass jeden Tag ein Video kommt. Gab es einen Tag in diesen 3 Jahren, wo kein Video kam?
Sogar als mitten in der Pandemie Mois zweites Kind zur Welt kommt, dauert es nur wenige Stunden, bis der Vlog zur Geburt online geht.
Heute ist meine Tochter geboren. Dann kriege ich einen Anruf von meiner Frau, sagt Alim, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und dann ist das Kind in der Hand, Bruder, und ich sag dir ehrlich, Gänsehaut, sein Vater.
Mois ganzes Leben findet in der Öffentlichkeit statt. Und er vermittelt seinem Publikum das Gefühl, ihr seid nicht nur meine Fans, ihr seid meine Freunde. Und vielleicht ist das auch der Schlüssel zu seinem Erfolg. Ende 2020 steht Mois also auf dem Peak seiner Karriere. Er hat seine großen Ziele erreicht. Ein Millionenpublikum, das zu ihm hält, gutes Geld und viel Respekt von Rappern und Influencern aus der Szene.
Ob man ihn belächelt hat, ob man das bescheuert fand, egal, man hatte das auf dem Schirm. Ging keinen dran vorbei, muss man sagen.
Aus der letzten Folge kennt ihr noch den Hip-Hop-Journalisten Roos. Und auch den Rapper Sinanji. Die erzählen uns, Mois hat seinen Erfolg einfach wirklich harter Arbeit und seinem Ehrgeiz zu verdanken.
Er war fleißig. Er war so wirklich, er hatte so einen Drive. Er wollte es schaffen und er war sehr fleißig. Das kann man ihm nicht wegnehmen.
Weil der Mois ist so einer, egal was er ist, um jeden Preis will er sein Ziel haben. Er will Reichweite, er will Geld, er will Aufmerksamkeit. Und wie er das kriegt, ist dem scheißegal.
Aber eine Sache trübt Mois Erfolg. Egal was er macht, immer bleibt die Frage, geht da noch mehr?
Also es war ja schon so, die Leute mochten ihn ja so, wie er ist. Er war lustig, hat Videos gemacht. Das war, weißt du, aber ich glaube, tief im Inneren hat er gedacht, das reicht nicht.
Er wollte ein Rockstar sein. Sein Leben war schon immer so, ich bin ein Rockstar, ich bin ein Rapper, ich bin ein Star. Das ist sein Glaube, weißt du?
Und dann kommt langsam der Punkt, wo man fragen muss, was kann Mois denn jetzt überhaupt noch erreichen? Wie kann dieses ganze Ding, YouTube und Twitch und der Keller, wie kann das noch größer werden? Und was wird Mois tun, um dieses Standing, diese Reichweite und Aufmerksamkeit auch zukünftig aufrechtzuerhalten? Und dann kommt Mois wirklich mit einer Sache um die Ecke, die für ihn was ganz Großes ist.
Bro, ich hab lang überlegt, Digga. Ich hatte eigentlich damit aufgehört. Es sieht danach aus, dass ich zurückkehren muss, Digga. Es ist ein Video. Unsere Kinder werden darüber reden, Digga.
Unsere Kinder? Naja. Aber wir reden jedenfalls jetzt drüber. Mois hat eine Frage.
Wer ist Herr Aschenberg?
Herr Aschenberg. Damit ist der Rapper Asche gemeint. Der macht Straßenrap. Ganz klassisch.
Fick die Mutter Rap. Stress. Ein Finger ab. Stress. Kein Fickgeber, ja nie ein Stichleber. Stress. Aus Tschetschenien. Stress. Wer will reden jetzt? Stress.
Aus Tschetschenien. Da wurde auch Mois geboren. Hatten wir in Folge 1 schon angedeutet. In seinen Liedern erzählt Asche immer wieder von seiner Herkunft. Und Asche erzählte auch aus dem ersten Tschetschenienkrieg, den er angeblich miterlebt hat.
Man hat mich nicht gefragt, ich war noch klein. Als der Krieg ausbrach, musste ich gehen, ganz allein.
Und ich kenne ihn aus der Kindheit, wirklich aus meiner tiefen Kindheit. Als so ein kanakischer Tschetschener auf der Street, gibt es nicht viele Rapper, die auf so Ich-bin-Tschetschener-Basis rappen, okay?
Die Musik von Asche begleitet Mois in seiner Jugend. Ein harter, stolzer Tschetschene. So will er auch sein. Er bewundert Asche. Und viele Jahre später legt Mois seine Musik sogar Kollega ans Herz und sorgt so dafür, dass Asche zu Kollegas Label Alpha Music Empire kommt.
Ich glaube, Alim hat mich auf dich aufmerksam gemacht damals.
Ja. Unser Bratan.
Grüße an Mois. Grüße an Alim.
Bratan.
Ja, werde ich nie vergessen.
Mois, grüß dich.
Als Mois nach Deutschland zieht, lernen sich die beiden auch kennen. Asche ist dann sogar kurz auf dem YouTube-Kanal von Mois zu sehen. Die beiden sind im Auto unterwegs.
Shalom, mein Akum, alle sind hier mit diesem Bratan. Sag was noch, was ist los mit dir, Bro?
Was soll ich sagen, Bruder?
Okay, er ist nicht gesprächig.
Das Video ist heute natürlich nicht mehr online. Mois Kanäle sind ja fast alle gesperrt. Damals sind Asche und Mois einfach in der gleichen Bubble unterwegs und sehen sich hier und da eher zufällig. Der Kontakt verläuft sich aber irgendwann. Ein paar Jahre später ist Asche dann gerade in der Promophase für sein neues Album Natural Born Killers, zusammen mit Kollega. Und Mois spricht auf einmal ganz anders über ihn.
Das ist so etwas, du kannst es an Netflix verkaufen. Okay, ich beginne euch die Geschichte zu erzählen. Ich werde niemals jemanden durchgehen lassen, der seine Zuschauerschaft 13 Jahre lang anlügt.
Mois kommt schnell zur Sache. Er will beweisen, dass Asche seine Fans verarscht hat.
Er erzählt ja seine Wurzeln in seiner Musik ganz genau. Er hat sein ganzes Leben in der Musik erklärt, aber er hat nie gedacht, dass das jemand zusammenzählt.
Mois zeigt ein angebliches Foto von Aschers Personalausweis. Darauf steht der Geburtsort. Gleiwitz, Polen. In einem Interview bei TV Straßensound ein paar Jahre vorher hat Asche noch was anderes behauptet.
Also bis 89 bist du in Tschetschenien in Grozny geboren.
Ja.
Ja, warst du ungefähr 6 Jahre alt. Sechs Jahre später, 95, bist du dann nach Deutschland gekommen. Ja.
Mois will beweisen, dass Asche in Wirklichkeit gar kein Tschetschene ist. Im Deutschrap wird eigentlich schon immer darüber diskutiert, wer ist real und wer nicht. Das Image eines Rappers ist sein höchstes Gut. Rap lebt von Authentizität. Klar wird mal übertrieben. Aber man darf sich eben immer nur ein bisschen größer machen, als man eigentlich ist. Wenn also ein Rapper wirklich seine ganze Backstory erfunden hat, dann ist das in der Szene ein riesiger Skandal.
Das ist sein, ist sein Ausweis. Weil er heißt eigentlich Aschenberg Christoph Konrad, Digga.
Eigentlich dachten alle, Asche heißt mit Vornamen Amir Israel. Und wir haben auch nochmal im Handelsregister nach seinem Label geschaut. Und auch da steht eigentlich der Name Amir Israel. Hä?
Und er stellt sich raus, nicht ein Stäubchen und ein Korn in seiner Generation hatte je was mit diesen Tschetschenien zu tun.
Mois wirft Asche also vor, den Tschetschenen nur als Kunstfigur angenommen zu haben, um in seiner Musik realer rüberzukommen. Das ist für Mois natürlich ein No-Go.
Hier impliziert er ja den Zuhörer ganz klar, dass er ein Kriegskind ist. Und Krieg ist für mich keine lustige Tat, Digga.
Mois hat noch ein paar andere Vorwürfe im Gepäck. Asche hätte sich angeblich die Nase operieren lassen, um mehr nach Tschetschene auszusehen. Auch sein Geburtsjahr soll er gefaked haben. Und er soll wohl noch etwas anderes vor seinen Fans verbergen.
Und dann verabschiedet er sich mit Salam Shalom Lehitra'o. Das ist so auf Hebräisch, glaube ich, auf Wiedersehen, okay? Dann dachte ich, Digga, hä?
Also, anscheinend soll Asche irgendwas mit dem Judentum zu tun haben. Dabei waren eigentlich alle in der Szene davon ausgegangen, er ist bestimmt Muslim. Am Ende des Videos steht Asche einfach als dreister Lügner da.
Er hat einfach von heute auf morgen gesagt, ich bin stabiler Tschetschener, Digga, und durchgezogen. Und der Digga, der ist einfach ein Bluffer, sein Vater. Du hast einfach dein Leben lang gelogen, Digga. Entschuldige dich einfach, entschuldige dich bei jedem, den du gedisst hast, Digga.
Diese Art von Exposing-Videos ist zu der Zeit noch ganz neu im Deutschrap. Ein Raunen geht durch die Szene. Das ist ein bisschen, als wäre Sinan G nie im Knast gewesen. Oder Bushido gar kein Berliner. Kurz gesagt, Asche ist gefickt. Niemand glaubt, dass sich Asche davon nochmal erholt. Mois Fans steigen voll drauf ein. Endlich ist der alte Mois zurück. Nicht der Comedy-Mois, sondern der Mois, der Rapper zerstört. Mois ändert sein Profilbild zu einem alten, unvorteilhaften Bild von Asche. Angeblich von vor der Nasen-OP. Und die Keller-Army tut es ihm gleich. Unter Asches Instagram-Posts sammeln sich hunderte Kommentare. Sowas wie, Mois hat dich gefickt und deine Mutter hätte dich schlucken sollen. Das ist mega geiles Entertainment für die Community von Mois. Aber für ihn geht es in dieser Auseinandersetzung um viel, viel mehr. Und das wird vielleicht den Verlauf seiner ganzen Karriere prägen. Es geht um Ehre, um Identität. Aber um das zu verstehen, müssen wir noch mal ganz tief reingehen in Mois Kindheit in Tschetschenien und auch in seine Jugend in Österreich. Die Republik Tschetschenien liegt im Süden von Russland, direkt am Nordkaukasus. Heute leben ca. 1,5 Millionen Menschen hier. Die allermeisten davon sind muslimisch. Genau hier, in der Hauptstadt Grozny, kommt Mois am 2. Juni 1991 als Selimkhan Arsanov zur Welt. Oder Albastov, je nachdem, welchen Pass man glaubt. Seiner Familie geht es gut. Erzählt er zumindest später mal in mehreren Real-Life-Story-Videos über seine Kindheit.
Bei mir habe ich immer so Legenden gehört, dass mein Vater sehr viel Geld hatte, so über 30 Autos am Start waren. So Wohlstand war wahrscheinlich für die normal.
Aber dann passiert etwas, das verändert Tschetschenien für immer. Es fallen Bomben. In den nächsten Minuten geht es um Kriegserfahrungen, Gewalt und Tod. Den Timecode zum Skippen findet ihr in den Shownotes.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Kämpfe zwischen Russland und den tschetschenischen Rebellen haben jetzt Grozny, das Zentrum des Widerstands, erreicht.
Kurz vor der Jahrtausendwende kommt Wladimir Putin in Russland an die Macht. Seine erste Amtshandlung, Angriff auf Tschetschenien.
Die tschetschenische Hauptstadt Grozny wurde heute von drei Seiten bombardiert. Die Luftwaffe verdoppelte die Zahl ihrer Einsätze.
Wir sind unter den Granaten durchgelaufen. Wir haben nur Gerüchte und Angst. Es wird immer weiter geschossen.
Dieser Konflikt hat eine lange Geschichte. Seit Hunderten von Jahren wird immer wieder darum gekämpft, wer hier die Macht hat. Von 1999 bis 2009 werden dann im sogenannten Zweiten Tschetschenienkrieg zehntausende Menschen getötet.
In einem Flüchtlingslager an der Grenze zu Tschetschenien, in einem Sack, begraben sie die sterblichen Überreste von zwei Schwestern, die laut der Familie von russischen Soldaten in Grozny bei lebendigem Leibe verbrannt worden sein sollen. Informationen über Kriegsverbrechen in Tschetschenien, die sich immer mehr häufen.
Als die Bomben auf Grozny fallen, ist Mois 8 Jahre alt. Er spricht nur selten über diese Zeit. Aber wenn, dann hört sich das schon krass an. Wie hier in einem Gespräch mit dem YouTuber Leroy.
Es war normal, dass irgendwo Bombe einschlägt. Hat das ein Soldat halt gesehen, so hat die so zusammengetreten, angespuckt und einfach so getötet. Einfach so. Wo gehe ich schlafen? Woher kriege ich Essen? Ja. Werde ich morgen überhaupt leben? So, es kann sein, dass du irgendwo einen Fuß siehst, irgendwo eine Hand oder sonst was.
Dieser Krieg prägt die Menschen in Tschetschenien auf eine ganz besondere Weise. Das hat uns auch Kaspar Schliepak erklärt. Er ist Islamwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Nordkaukasus und arbeitet häufig mit Geflüchteten aus Tschetschenien. Kaspar sagt, für die Menschen dort gibt es 2 Konstanten.
Die erste Konstante ist, dass es eine fast endlose Kette an Leidensgeschichten gibt, die sich durch fast jede Familie aus dieser Region zieht. Die zweite Konstante, die ist der fast unbeugsame Wunsch nach Unabhängigkeit und nach Freiheit. Mut, Stolz, Solidarität, Hilfsbereitschaft, aber auch Durchhaltevermögen bis zum bitteren Ende. Das sind ganz wichtige Werte.
Dieses krasse Streben nach Freiheit, diese Unbeugsamkeit, dieser Stolz, genau das hat Russland versucht zu brechen.
Der zweite Tschetschenienkrieg ist gekennzeichnet durch massive Menschenrechtsverletzungen, militärischer Gewalt gegen auch zivile Ziele. Auch übergelaufene tschetschenische Kämpfer wurden benutzt gegen die eigene Bevölkerung. Und letztendlich ist es Russland dann mit großer Gewalt gelungen, die Kontrolle im Nordkaukasus wiederherzustellen.
Und davon, wie Mois diesen brutalen Krieg miterlebt hat, erzählt er auf YouTube sehr detailliert.
Und da, wo ich hergekommen bin, als ich rausgegangen bin als Kind, musst du dir vorstellen, dass da irgendwo eine Schaukel ist. Und kennst du diese Schaukeln, wo Kinder sich schaukeln?
Ja, klar.
Auf diesem Ding, wo man sie aufhängt, ist eine Leiche. Okay? Und wenn du im Park kommst, um zu spielen und sowas siehst, als 7-Jähriger, dann hast du eine andere Vorstellung von, was ist schlimm.
Wie Mois das erzählt, das macht schon den Eindruck, diese Erlebnisse haben ihn für immer verändert.
Das ist ein ganz normaler Zustand. Du gehst heute zur Schule, es kann sein, dass morgen ein Bombenangriff ist und du darfst nicht mehr zur Schule. Es kann sein, dass Hälfte deiner Klasse tot ist, verstehst du? Also ich hatte nicht die Möglichkeit als Kind, diese soziale Bindung zu meiner, zum Beispiel du kennst vielleicht jeden aus deiner Klasse, aus deiner Schule, was ja, aus denen klar. heute geworden ist. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Mois erzählt später in seinen Real-Life-Stories, wie dramatisch diese Zeit für ihn war. Sein Vater habe im Krieg gekämpft, eine große Armee angeführt und ein Auge verloren. Die Mutter ist alleine mit den Kindern. Mois verbringt viel Zeit mit seinem Großvater. Der wird ein großes Vorbild für ihn. Und Mois sagt auch, sein Cousin wird durch eine Tretmine getötet. Und sein bester Freund auf dem Weg zu einem Fußballspiel erschossen.
Okay, es ist verständlich, wenn dein Cousin vor deinen Augen stirbt, wenn deine Klasse plötzlich nicht mehr da ist, wenn dein bester Freund nicht da ist, wenn dein Hund auf einem Minenfeld stirbt. Wenn das alles passiert und dein Kopf nicht mehr mitmacht.
Der Krieg hinterlässt Spuren, wohl auch auf Mois Körper.
Ich werde mich jetzt nicht ausziehen, aber ich glaube, man sieht das. Also von diesem Arm beginnend, also das ist jetzt zum Beispiel alles verbrannt. Und meine rechte Körperhälfte war ebenfalls verbrannt, bis zum Nabel circa.
Diese Geschichte von seinen Narben erzählt Mois 2018 in einem Video auf seinem Kanal. Sie geht so. Eines Tages ist Mois alleine zu Hause. Er spielt im Wohnzimmer. Seine Mutter ist auf dem Basar, wie jeden Tag. Arbeiten oder einkaufen, weiß man nicht so genau. Und was dann passiert, klingt wie der absolute Worst Case.
Nach circa halber Stunde, als ich dort zu Hause gespielt habe, ich glaube, ich war 7 oder 6, als ich dort gespielt habe, ist eine Bombe ins Nebenhaus eingeschlagen.
Mois erzählt, sein Haus wird von Splittern aus der Explosion getroffen. Ein Lauffeuer entsteht und er ist gefangen.
Ich war im Haus aber eingesperrt. Du kannst nicht raus. Ich habe einfach dieses Feuer angeschaut und ich stand in einer Ecke und habe gesehen, wie alles, was voller Feuer ist, immer größer wurde. Bemerkenswerterweise hatte ich keine Angst in dieser Situation. Ich kann mich nur erinnern, wie ich ohnmächtig wurde und das nächste Mal, als ich aufgewacht bin, war ich im Krankenhaus.
Irgendjemand ist anscheinend gerade noch rechtzeitig gekommen. Wenn Mois Jahre später von diesen Erinnerungen erzählt, dann sagt er will kein Mitleid für seine Geschichte, sondern er will, dass seine Zuschauer ihn als Person verstehen.
Und das ist etwas an meinem Charakter, was sich noch nie verändert hat. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Angst vor dem Tod. Also das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, hilflos zu sein eines Tages.
Mir begegnet teilweise bei den Betroffenen ein Gefühl von Machtlosigkeit, wenn sie sich daran zurückerinnern. Sie werden oft geplagt von sehr schmerzhaften Erinnerungen daran, wie man willkürlicher und barbarischer und fast schon zufälliger Gewalt schutzlos ausgeliefert war. Dann ist es nicht verwunderlich, dass man in einem Zustand von einem physischen und mentalen Überlebenskampf wirklich Schaden genommen hat.
Okay, also wenn Mois so viel durchmachen musste, dann kann wahrscheinlich jeder verstehen, wieso er bei Asche so empfindlich reagiert. Wenn da ein Rapper kommt, der behauptet, er käme aus Tschetschenien, habe den Krieg miterlebt, nur um sich ein krasses Image aufzubauen. Mois macht sehr deutlich, wie sich das für ihn anfühlt.
Er hat mich mit vielen Liedern mitbegleitet, die über Krieg waren, mit denen ich mich identifizieren könnte. Bruder, und er stellt sich raus, nicht ein Stäubchen und ein Korn in seiner Generation hatte je was mit diesen Tschetschenien zu tun. Für jemanden, der Krieg erlebt hat, ist das sehr hart, okay? Und wenn ich solche Lines höre, das nimmt mein Herz zurück.
Aber das ist wahrscheinlich trotzdem nur der halbe Grund, warum Mois so wütend auf Asche ist. Und um diese Wut noch besser zu verstehen, müssen wir nochmal in eine andere Zeit. Als Mois 11 Jahre alt ist, entscheidet sich die Familie, Tschetschenien zu verlassen. Auch das erzählt er auf seinem YouTube-Kanal. Eine Zeit lang sind sie wohl in Moskau. Und dann, ein paar Jahre später, geht es nach Europa. Mois erzählt eine aufregende Geschichte mit dunklen Wäldern und einer gefährlichen Brücke. Und am Ende davon landet er in Österreich.
Der erste Ort für mich in Europa, wo wir ausgestiegen sind, war Steiermark.
Stimmt vermutlich nicht so ganz. In einem anderen Video sagt Mois, sie kommen in Traiskirchen an. Das ist ein bisschen woanders, in der Nähe von Wien. Dort ist eine der größten Erstaufnahmestellen für Geflüchtete in Österreich. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, Mois beschreibt einen kompletten Kulturschock. Aber auf eine gute Art.
Sogar Bäume schauen hier anders aus. Oder die Luft fühlt sich anders an. Das Wasser schmeckt komplett anders. Und das war so ein Schock. Aber es war für mich eher so wie ein Wunderland.
Also eine große Erleichterung.
Weil jeder, der im Flüchtlingsheim war damals, der auch das alles erlebt hat, für den waren diese 5 Quadratmeter oder 15 Quadratmeter trotzdem Paradies. Wir haben auf Boden geschlafen, okay, mit circa 500 Leuten. Und wallahi, es war für mich der schönste Abend meines Lebens so, wo alle um mich herum gelegen sind und ich gucke sie alle an und ich denke mir, Bro, es wird einfach niemand sterben.
Eine riesige Umstellung ist das natürlich trotzdem.
Ich kann kein Deutsch.
Ich habe auch niemanden verstanden. Niemanden.
Und jetzt kommt Mois als Teenager in Österreich auf eine neue Schule. Und das ist eine neue Herausforderung.
Also ich war sowas wie what the fuck in der Schule. Und man hat erwartet, dass ich das einfach so schaffe. Natürlich schaffe ich es nicht.
Mois ist überfordert und fühlt sich zu dieser Zeit als absoluter Außenseiter.
In diesem Jahrgang, absolut, man hat keine Ausländer gesehen. Ich kann mich sogar an meinen Lehrer erinnern. Klassenvorstand hieß, glaube ich, Herr Becker. Das war so ein Typ, der hatte Hosen bis hier hochgezogen. So ein richtig deutscher Bratan.
Was diese Geschichten aus der Schulzeit angeht, wir können das nicht genau überprüfen. Wir wissen nur, was Mois seinen Fans erzählt. Und der sagt, er kriegt schnell zu spüren, dass er hier nicht so richtig hingehört.
Irgendwie habe ich gemerkt, dass sich da Hass entwickelt. Ich weiß nicht wieso, es lag vermutlich daran, dass ich und mein Bruder die einzigen Ausländer waren an der Schule und man war sehr negativ aufgeschlossen gegenüber Landsleuten, die von der Ortschaft kommen, woher ich komme, wegen ein paar Zeitungsberichten und dieser ganzen Propaganda.
Propaganda? Kaspar Schliepack weiß, was damit gemeint ist.
Kriminell, radikal und brutal. Das sind die Vorurteile, die in Russland über die Nordkaukasier generell und die Tschetschenen im Speziellen schon sehr lange verbreitet werden. Das Stigma, das den Tschetschenen anheftet, das haben sie leider auch mitgebracht, beziehungsweise das sind sie nie losgeworden.
In Österreich wohnen geschätzt 30.000 bis 45.000 Tschetschenen. Und die Erfahrung, die Mois schildert, das sind wirklich keine Einzelfälle.
Also wie gesagt, im Hinblick auf die Vorurteile natürlich erstmal gewalttätig.
Und Schläger und aggressiv und überhaupt gefährlich.
Islamistisch.
Und das Sozialsystem ausnutzen würden und vieles anderes.
Das waren Farisa und Amina. Sie wurden beide in Tschetschenien geboren und sind als Kinder mit ihren Familien nach Österreich gekommen. Heute engagieren sie sich im Kunstprojekt Stimmraum genau zu diesem Thema. Dort ist auch Ahmad dabei. Er erzählt uns, es ist schwer, sich von diesen Vorurteilen frei zu machen.
Jeder Tschetschener, der nicht kriminell ist, normal in die Schule geht, ist quasi ein Sonderfall, eine Ausnahme.
Gerade in der Pubertät war es für die drei schwierig, ihren Platz in der österreichischen Gesellschaft zu finden, sagen sie.
Fast schon aus Zwang habe ich mich anders verhalten, als wer ich eigentlich bin. Geprägt von Angst, ausgestoßen zu werden von den Menschen, die ich um mich haben wollte.
Dass ich dann trotzdem deshalb lange Zeit damit gehadert habe, mich als Österreicherin zu bezeichnen. Und dass ich jetzt immer wieder wie ein Einnehmen von Platz anfühlt, wenn ich sage, dass ich Österreicherin mit tschetschenischen Wurzeln bin.
Und wenn man die ganze Zeit mit diesen Vorurteilen konfrontiert wird, ja, dann gibt es vielleicht auch irgendwann eine entsprechende Reaktion. Ahmad beobachtet,
dass unter den jungen Generationen manche sogar diesem Stereotyp einfach entsprechen wollen. Weil sie denken, so müssen sie sein als Tschetschene.
Und Mois, der erzählt in einer Real-Life-Story auf seinem Kanal von einer Begegnung in der Schule, wo er vielleicht eine ganz ähnliche Reaktion zeigt.
Gab es am Schulgebäude so einen Typen, okay, der hieß Patrick. Das war so ein fetter Klops, okay? Da hat dieser Prinzenkekse gegessen und die waren für mich damals so richtig Exclusive-Shit, okay? Das war für mich viel Geld. Ich habe wirklich so nichts Böses ahnend ihn einfach nur so angeschaut und gelächelt und der hat diesen Keks genommen, auf den Boden gehaut, kaputt gemacht, mich genommen am Hals und mich versucht da runterzudrücken. Er hat gelabert so, da wo du herkommst, wollt ihr so, oder so ein Scheiß, so einen wirklich unnötigen Scheiß.
Für Mois wird in dem Moment wohl alles zu viel.
Da bin ich ausgebrochen, da bin ich komplett zusammengeschlagen, okay? Und seit diesem Tag bin ich so extrem auf die schiefe Bahn geraten.
Also, aus welchen Gründen auch immer. Ein Stück weit wird Mois ja also den Klischees gerecht. Zumindest stellt er es immer wieder so dar. Angeblich sammelt er in den nächsten Jahren Anzeigen über Anzeigen, zum Beispiel wegen Körperverletzung.
Die haben sich aufgestaucht, bis ich 18 wurde. Und da musste ich tatsächlich in den Knast für ein paar Monate.
Mois erzählt, er driftet weiter und weiter ab.
Und ich dachte mir, scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach so Stoff verkaufen, sei es jetzt Trenbolon, Anabolika oder Koks, scheiß drauf.
Mois deutet in seinen Videos immer wieder an, er habe Geld mit dem Verkauf von Drogen verdient.
Cash vom Gras und alles Mögliche, was nicht auf legale Basis verdient wurde, weil so ein Kenneck wie ich kann ja sonst kein Geld verdienen. Ich dachte mir dann irgendwann, Bro, ich könnte doch diese 150 Gramm verkaufen, um ein bisschen Cash zu verdienen. Das war meine Jugendsünde, ich habe dann aufgehört.
Okay, irgendwann kommt er da anscheinend also wieder raus. Aber das zu erklären, würde hier zu weit führen. Auf jeden Fall... Dieser Mois ist jetzt genau der, den wir in Folge 1 an der Supermarktkasse kennengelernt haben. Und der, was aus seinem Leben machen will.
Da habe ich in mein Mind gesagt, Bruder, na, du musst was Eigenes machen.
Aber was noch wichtiger ist, wir verstehen jetzt, warum Mois so von Asche getriggert ist. Mois behauptet, er hat den Krieg in Tschetschenien erlebt und Asche nicht. Er wurde für seine Herkunft diskriminiert und Asche nicht. Er hat Drogen verkauft und die Straße kennengelernt. Und er behauptet, Asche, der soll all das, was Mois wirklich ist, nur vorgetäuscht haben.
Er hat einfach von heute auf morgen gesagt, ich bin stabiler Tschetschener, Digga. Und durchgezogen. Digga, der ist einfach ein Bluffer, sein Vater.
Du hast einfach dein Leben lang gelogen, Digga.
Mois Video geht viral. Asche ist am Arsch. Denkt man zumindest. Was man damals von außen noch nicht mitbekommen hat, Mois Freunde im Keller waren wohl eigentlich gar keine Fans von dem Enthüllungsvideo.
Irgendwelche Menschen raten allem dazu, dieses Video gegen Asche zu machen. Und ich sage zu ihm, mach es nicht. Du hast es nicht nötig. Warum willst du dieses Thema aufmachen?
Wo ich auch Mois sagte, ey, mach das nicht. Warum, was soll das so? Scheiß drauf. Alle waren eigentlich dagegen so. Aber Mois aus irgendeinem Grund fand das eine super geile Idee und wird natürlich das für sein tschetschenisches Volk dann machen.
Du bist in diesen Krieg gezogen und ich habe gesagt, du wirst uns alle in den Ruin treiben damit.
Das waren gerade Maestro und Sinan. Die habt ihr schon ganz am Anfang von dieser Folge gehört. Aber wieso sind denn jetzt alle dagegen? Vielleicht sind sie einfach ganz happy damit, wie der Keller bis dahin läuft. Mit Paintguns und Eisbad und blindem Boxen. Warum jetzt irgendein Beef anfangen? Und vielleicht wissen sie auch, so ein Typ wie Asche wird das nicht einfach so stehen lassen.
Jo Leute, was geht? Ich habe versprochen, mit einer musikalischen Stellungnahme mich zu all Dingen zu äußern, die im Raum stehen. Ich kenne zwei Dinge in meinem Leben. Kämpfen und rappen. Egal wie oft die Leute schon gedacht haben, ich stehe nicht mehr auf. Ich bin immer wieder aufgestanden.
5 Tage lang kommt von Asche quasi gar nichts. Und dann, am 6. Tag, lädt er selbst ein Video auf YouTube hoch. 20 Minuten geht das. Es ist ein Musikvideo in 6 Teilen und trägt den Namen History.
Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest in ganz Deutschland.
Asche will mit den Behauptungen von Mois aufräumen. Und er macht eine komplette Zeitreise durch die Geschichte seiner Familie. Wie seine Oma väterlicherseits in Tschetschenien geboren wird. Wie der Opa aus der Ukraine nach Kasachstan ins Gulag verschleppt wird. Und wie sein Vater dort zur Welt kommt. Wie die Familie nach Polen flieht. Wo Asches Mutter in einer jüdischen Familie aufwächst.
Eine Kämpferin, ihre Mama hat den Krieg überlebt und diese Gene hat sie mir dann in die Wiege gelegt.
Asche gibt zu, er wurde wirklich in Polen geboren. Und damit hat Mois also recht. Aber ob Asche jetzt Christoph Konrad oder Amir Israel heißt, das ist nicht ganz so einfach. Er behauptet, die Familie hat gefälschte Pässe benutzt, um ins Land gelassen zu werden. Und er erzählt, er kommt in Hamburg an. Wird Rap-Fan, sucht seine Identität und findet unter tschetschenischen Freunden ein neues Gefühl von Heimat. Asche macht aus der eigentlich einfachen Frage, bist du wirklich Tschetschener, eine doch sehr komplizierte Angelegenheit.
Wenn mich da jemand gefragt hat, was für ein Landsmann ich sei, hab ich gesagt, setz dich hin, hast eine halbe Stunde Zeit.
Asche versucht sich zu erklären. Er hat das Image des tschetschenischen Straßenrappers angenommen, weil er sich halt mit diesem Teil seiner Wurzeln identifiziert. Asche sagt, er wollte Aufmerksamkeit schaffen für diese Geschichte.
Die Eltern erzählten uns von Kriegsverbrechen, Genoziden. Wir teilten alle dasselbe Leid in den Lebenslinien. Rappte nie über den Krieg, um ihn zu glorifizieren oder mich damit hart zu machen. Ich wollte Herzen berühren.
Gut, das klingt erstmal nach edlen Motiven. Aber klar, Asche hat sich eine besondere Nationalität zu eigen gemacht und von diesem Ruf profitiert. Und das, obwohl er die Kriege nicht mal selbst erlebt hat. Asche hat gelogen. Mois hat's aufgedeckt. Und jetzt erklärt Asche seinen Fehler und will die Dinge gerade rücken.
Ich kann mich nicht davon freisprechen. Und das werde ich auch niemals machen. Also ich suche keine Schuldigen oder keine Fehler. Der Fehler liegt in erster Linie bei mir selber.
Ob man Asche diesen Fehler verzeihen kann, müssen andere entscheiden. Als History online geht, sind jedenfalls viele von seiner Ehrlichkeit überrascht. Ungefähr nach 10 Minuten in History ist Asche dann fertig, seine Geschichte zu erzählen. Aber dann bleiben in diesem Video immer noch 10 Minuten übrig. Und jetzt geht Asche zum Angriff über.
Dich war zerfrisst der Neid auf, weil Asche Action macht. Du warst nie ein Rapper, du bleibst ein Reaction-Spaß. Wo sind wir hier? Bei Mafia Gefällers. Jedes Kind da draußen weiß, es gibt nur Ratten im Keller. Lässt am Mäuschen krumm wie eine Halbmondsichel. Beeindruckt weiter deine Kinderfans mit Salto-Tritte. Spart dir deine Zirkustricks, du kriegst mit Anlauf Talkers. Was für Kampfsportler, Alim, du bist Stammbaumforscher.
Uff. Und Asche hat auch noch was zu der ganzen Tschetschenien-Thematik zu sagen.
Ja, vielleicht hast du mehr Tschetschene im genetischen Code. Doch warum hängst du erst seit neuestem mit tschetschenischen Bros? Warum trägst du Russland-T-Shirt, TTTP auf Rot? Und redest ständig nur von Arschloch, Fotze, Penis und so.
Asche wirft Mois vor, dieses Image als harter, stolzer Tschetschene, das lebst du gar nicht. In der Öffentlichkeit stellt sich Mois als Ehrenmann dar. Als treuen Freund und aufrichtigen Kämpfer für die Wahrheit. Und auch da greift Asche ihn an.
Doch sowas kennst du nicht, du Psychologiestudent. Manipulier nur Lügen, ja, auf dem Gebiet bist du Champ. Für dich steht Geld über Freundschaft. Glückwunsch, du bist der größte Heuchler von Deutschland. 2 Millionen Abos, paar bezahlte Bros. Doch 2 Dinge wirst du niemals haben, Ehre und Flow.
Okay, das sind jetzt auch krasse Vorwürfe. Und Mois ist richtig, richtig pisst.
Du stehst nicht dahinter, was du sagst, weil du eine Fotze bist. Und du wirst immer eine Fotze bleiben, weil du mehr OPs hast als eine Fotze. Ganz einfach. Du stehst nicht zu deiner Herkunft.
Mois postet immer mehr Instagram-Stories, in denen er Asche heftig beleidigt. Auch in seinen Livestreams platziert er mehr oder weniger versteckte Seitenhiebe auf Asche. Er klebt sich Locken an die Schläfen, vermutlich als Hinweis auf Asches jüdischen Background. Mois zieht sogar den Keller mit in die Auseinandersetzung. Maestro veröffentlicht einfach einen 10-minütigen Diss-Track. Und Sinan G fordert Asche zum Kampf auf.
Was ist dieses Ratten im Keller? Meinst du mich? Ich biete dir an, kämpf mit mir 1 gegen 1. In Oktagon. Bare Knuckle.
Mois steigert sich immer weiter rein. Aber von Asche kommt einfach nichts zurück. Erst Monate später geht Asche wieder auf diesen Beef ein. In seiner Instagram-Story fragt er, warum zeichnest du Gespräche auf und postest es? Warum drohst du, 2000 Leute zu mir nach Hause zu schicken? Warum sagst du nicht, dass du explizit in Voicemails gesagt hast, dass ich dreckiges jüdisches Blut habe?
What the fuck?
Das ist doch kein normaler Beef mehr. Wenn das mit den Sprachnachrichten wirklich stimmt, dann sind wir hier im Bereich von Volksverhetzung unterwegs. Mois überschreitet eine Grenze nach der anderen.
Was der Sinn davon war, verstehe ich bis heute nicht. Ich weiß auch, dass viele von den Jungs das vielleicht auch jetzt im Nachhinein auch bereuen und vielleicht auch sich denken, hätte ich das mal nicht so gemacht.
Asche checkt gar nicht so wirklich, was das alles soll. Das sagt er zumindest paar Monate nach dem ganzen Chaos in einem Interview beim YouTuber Marvin California. Und sogar Mois-Fans fragen sich in den Kommentarspalten, reicht das nicht langsam mal? Bis hierhin war Mois ja sowas wie ein Richter der Szene. Sein Urteil hatte Gewicht. Ihr wisst noch von vorhin, sogar Khatam musste sich bei ihm rechtfertigen.
Also bin ich dann doch der Mensch, der da durch die Blume angesprochen wird.
Aber Ruth, der erinnert sich. Jetzt mit dem Asche-Beef?
Da fing es an zu bröckeln, weil da haben die Leute, glaube ich, im Gerechtigkeitsempfinden schon gehabt, dass das uncool war.
Einen Monat lang geht das so.
Warum macht er das? Also was ist das überhaupt?
Aber wieso reagiert Mois so heftig auf den Diss-Track von Asche? Nur weil Asche jetzt mit ein paar Zeilen Mois' eigene Glaubwürdigkeit angreift? Von Mois aus gesehen war die Sache doch klar. Asche stellt sich als all das dar, was Mois wirklich ist. Also Mois hat die Credibility, sagt er zumindest immer wieder. Aber als wir für diesen Podcast mit seinen ehemaligen Wegbegleitern gesprochen haben, zum Beispiel über Mois' Vergangenheit als Drogendealer, da klang das auf einmal eher so.
Der ist nur ein Schwanz. Der ist nur ein Schwanz. Fick Drogenverticken. Hab mal eins gesehen, wie der früher aussah. Ich hoffe, meine Mutter, der sah aus wie Harry Potter. Für Arme. Mit so Seitenscheitel. Wer kauft von denen Drogen?
Sorry, aber eigentlich war Alim eher ein kleiner Nerd, der so ein bisschen so in Games drin war. Und ich glaube nicht, dass er gedealt hat.
Der Typ, Alter. Der war noch nie im Knast. Er hat noch nie eine Anzeige wegen Drogenverticken gehabt.
Alim ist echt ein Geheimnis gewesen. Der hat immer alle Storys aus seiner Vergangenheit viel krasser erzählt, als sie am Ende waren. So, und auch teilweise falsch erzählt.
Der hat keine Ahnung, was Drogen sind. Der weiß gar nichts.
Ihr habt gerade wieder Sinan G gehört. Und Kamil. Den kennt ihr auch aus der letzten Folge. Kamil war bei Kollegas Label Alpha Music und hatte sich da ja mit Mois angefreundet.
Wirklich dieses Übertreiben, das konnte er wirklich gut. Also in so einem Ausmaß, wo du einfach weißt, ey, das Bro, hör einfach auf zu reden. Wir wissen, dass es nicht so war. Also wenn er dir zum Beispiel jetzt sagt, meine Uhren wurden geklaut, 3 Millionen Euro, dann weißt du, okay, es war eine halbe.
Der fing dann plötzlich an, so Storys, um sich selber so krass darzustellen, dass ich neben ihm wirke wie so ein Schuljunge.
Mois erzählt Sinan wohl zum Beispiel davon, wie er angeblich als einziger Tschetschene im russischen Knast saß.
2 Jahre übrigens, 2 Jahre war der im Knast. 2 Jahre. Und die einzige Mensch, die geschafft hat, ihn zu retten, dass er nicht umgebracht wird von den ganzen Russen, ist die Krankenschwester. Irgendwann habe ich aus Reflex gesagt, Bruder, hast du Prison Break geguckt?
Sinan hat eine eigene Erklärung dafür, warum Mois sich in der Deutschrap-Szene als harten Straßentypen dargestellt hat.
Und was bringt das mit sich, wenn du nach NRW plötzlich kommst, als irgendeiner aus dem Dorf? Du willst hart sein. Du lernst plötzlich Großfamilien kennen. Du lernst irgendwelche Kanaken kennen. Du lernst Leute kennen, die nicht so Internetfreaks sind. So Leute, die ein bisschen sich von der Straße sind. Du musst plötzlich ein hartes Fell dir aufbauen.
Sinan behauptet sogar, er musste mehrmals eingreifen, um Mois zu schützen.
Ich habe für sehr viel gesorgt, dass der Mois nicht nur von Rappern auf die Fresse kriegt, dass auch die Freunde der Rapper, Hinterleute, Straßenleute, die den hier ficken wollten in NRW, habe ich nicht zugelassen.
Ob das wirklich stimmt? keinen Plan. Alle versuchen hier irgendwie ihre Heldenstory zu erzählen. Auf jeden Fall, meint Sinan, auf YouTube. Da lassen die Jungs aus dem Keller Mäus halt mal reden, wer es für richtig hält.
Wir haben das halt denen durchgehen lassen, quasi lügen lassen. Weil was interessiert mich, was der redet? Weil am Ende des Tages haben wir Business gemacht, die Klicks liefen. Alles war top.
Und während wir mitten in der Recherche für diesen Podcast stecken, droppt Mäus Bruder Malik auf einmal dieses Statement auf seinem YouTube-Kanal.
Alim ist ein notorischer Lügner und nichts, was dieser Typ sagt, sollte als Fakt angesehen werden. Wieso musst du dein Leben so bemitleidenswert machen für deine Zuschauer, damit sie sagen, oh, der arme Alim hat so ein dummes Schicksal.
Auch Malik wirft Mäus also vor, er lügt. Und Malik redete nicht von irgendwelchen kleinen Lügen über Drogendealen oder Knastkrankenschwestern. Malik geht zurück bis zur Kindheit in Tschetschenien, von der Mäus in seinen Videos erzählt hat. Mit dem Krieg und den Narben und dem Vater, der im Krieg gekämpft hat.
Why the fuck hast du erzählt, dass mein Vater tot ist? Mein Vater ist nicht tot.
Wir haben wirklich lange gesucht, aber wir konnten kein Video finden, in dem Mäus das behauptet. Aber Mäus hat eben auch wirklich viele Videos gemacht. Und die meisten seiner Kanäle sind heute gesperrt. Malik jedenfalls ist offensichtlich angepisst.
Als ich dich dann darauf angesprochen habe und gesagt habe, ey Alim, wieso erzählst du das? Hast du ein Bullshit-Statement danach nochmal gemacht und gesagt, Leute, ich habe mich versprochen. Ich meinte nicht, dass er tot ist, sondern er hatte nur einen Arm, ein Bein und sein Bart geht zum Boden. Mein Vater hat gesunde Beine, hat gesunde Arme und sieht halt generell ganz normal aus. Er hat auch keine 100 Menschen umgebracht, wie du die ganze Zeit erzählst. Hör einfach auf, alles zu übertreiben.
Also, Mäus erzählt immer wieder krasse Stories aus dem Krieg. Und sein Bruder Malik sagt hier, große Teile davon sind einfach erfunden. Aber im Beef mit Asche sind diese Geschichten für Mäus sowas wie ein Podest, auf das er sich stellt und von da oben entscheidet, wer real ist und wer nicht. Er inszeniert sich als Sprachrohr der Tschetschenen.
Niemand hat sich für uns interessiert, als wir im Leid waren, als unser Land am Brennen war, okay? Niemand hat sich interessiert, Digga, als ich einfach in einem Haus eingesperrt war und mein halber Körper hier und hier komplett verbrannt ist, okay? Niemand wollte darüber rappen, wer wir sind und sonst was.
Nach allem, was wir bis hierhin gehört haben, klingt so eine Aussage natürlich nochmal komplett anders. Was von all dem, was Mäus erzählt, stimmt überhaupt? Was wissen wir wirklich? Mäus hat den Tschetschenienkrieg tatsächlich erlebt. Und da sind wohl auch wirklich Menschen aus seiner Familie gestorben. Sein Vater hat ein Auge verloren. Aber genau diese Story mit Mäus Narben, mit der Bombe im Nachbarhaus und dem Feuer. Naja, wir haben uns dazu umgehört. Und dann noch ein bisschen mehr. Es dauert, aber irgendwann hören wir aus Mäus direktem familiären Umfeld eine andere Version dieser Geschichte. Eine Version, in der es keine Bomben im Nachbarhaus gibt und auch kein Feuer, sondern einen Unfall mit kochendem Wasser in einem Topf auf dem Herd.
Ich bin auch in den Krieg gekommen. Mein bester Freund ist auf eine Granate getreten, der ist in die Luft gejagt worden vor meinen Augen. Er hat also Geschichten erzählt, wenn ich an so Jason Statham-Filme denke, hat er sich die Filme auswendig gelernt. So eine Scheiße. Weißt du, was ich meine?
Wir waren nicht dabei in Mäus Kindheit in Tschetschenien. Und wir können diese Behauptungen nicht prüfen. Wir haben Mäus natürlich zu all diesen Stories einige Fragen gestellt, aber es kam keine Reaktion. Was wir hier gerade gehört haben, zeichnet auf jeden Fall ein ganz anderes Bild von Mäus als das, wie er sich im Beef mit Asche in der Öffentlichkeit darstellt. Umso mehr fragen wir uns, warum hört Mäus nicht damit auf, Asche anzugreifen?
Er wollte immer ernst genommen, so Street-ernst, Gangster-ernst genommen werden und am Ende gefürchtet auch sein. So wie ein cooler Rapper sein.
Und dann, ein Monat nach seinem Enthüllungsvideo, ändert sich plötzlich was auf Mäus YouTube-Kanal. Sein Gaming-Stuhl steht jetzt nicht mehr in dem geräumigen Wohnzimmer mit dem weißen Sofa im Hintergrund, sondern vor so blauen Vorhängen. Und dann erzählt er irgendwann seinen Followern, er ist jetzt gar nicht mehr in NRW. Er hat das Land verlassen. Er glaubt, Deutschland ist für ihn einfach nicht mehr sicher. Mäus hat sich einfach plötzlich in ein Auto gesetzt, an Nies, die Kinder und einen Haufen Studio-Equipment eingepackt und ist dann über 200 Kilometer nach Belgien gefahren. Was ist hier bitte passiert?
Und in dem Moment habe ich im Kopf, ich habe zwei Kinder zu Hause und meine Frau. Was habe ich getan?
Welche kranke Wendung nimmt dieser Aschebeef noch?
Wenn du es nicht gibst, entführen wir dich da und da und da und da und wir sind schon beim Fahren, wir sind irgendwo im Wald, Bruder.
Das hört ihr in der nächsten Folge.
Mach mal den Stream jetzt aus.
Mach den Stream jetzt aus. Mach den Stream jetzt aus, hab ich.
Das war Der Absturz von Mois, Folge 2. Eine Story von Bank produziert mit Fritz vom RBB. Alle Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Recherchiert und geschrieben wurde diese Folge von Marvin Schulze, Omay Magasi und unserem Chefredakteur Till Wilhelm. Produktion Elida Karakurt. Creative Director ist André Filatov. Projektleitung und Redaktion RBB Daniel Hirsch. Mit Unterstützung von Klaus Schwartau und Dennis Kogel. Redaktionelle Beratung RBB24 Recherche René Althammer. Fact-Checking Corinna Ceruti. Zusätzliche Recherche Leonie Hertig und Camila Briseño Sardinas. Aufnahme im Originaltonstudio Berlin. Schnitt von Paul Glodek. Sounddesign Justin Condas und Daniel Hirsch. Mix und Master Paul Glodek. Mit Musik von Jake Pott. Das Artwork kommt von Liam Tanzen. Executive Producer ist Hua Aloji. Und vom RBB Tom Kölm und Jan Katona. Und ich bin Sally Kaya. Auf süß. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und der setzt an im Sommer 2015, als Menschen in Deutschland Geflüchtete aus Syrien an den Bahnhöfen empfangen haben. Podcast-Host Ali Gutsfeld hat sich damals gedacht, wow, Deutschland wird zu einem offenen und toleranten Land. Naja, 10 Jahre später sieht das anders aus. Und Ali fragt sich, was ist passiert? Ist das hier noch mein Land? In seinem Doku-Podcast trifft er Menschen, für die sich seit dem Sommer 2015 alles verändert hat. Da ist zum Beispiel eine Flüchtlingshelferin, die heute gegen ein Flüchtlingsheim kämpft. Oder eine der reichsten Frauen Deutschlands, die rechte Vordenker zusammenbringt von überall auf der Welt. Und zwar in einem sehr speziellen Ort. In ihrem Schloss. Nicht mehr mein Land. So heißt der Podcast und den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's in den Shownotes.